Das Thema dieser Predigt ist das Herz des Vaters. Wir haben vor uns den dritten Teil einer Betrachtung über ein sehr bekanntes Gleichnis aus dem Mund Jesu, das im Lukas-Evangelium steht. Zur Erinnerung fürs Erste der Text. Es steht in Lukas 15. Und er, nämlich Jesus, sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit aufschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Soweit haben wir den Text bis zuletzt betrachtet. Nun geht es weiter mit den Worten. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu seinem Vater: Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an. Und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße, und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es, und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater: So viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten, und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. War nun die letzte Predigt zu diesem Gleichnis thematisch durchzogen von der Erkenntnis: Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, dem ja jeder ernsthaft von und zu Gott Bekehrte, jeder zu ihm Heimkehrende tief in seinem Herzen zustimmen muss, so dürfen auch wir, die wir uns am Wort des barmherzigen Gottes erfreuen, jetzt den König Gedanken fassen, wie einst der Schächer am Kreuz, und vor den allmächtigen, gnädigen Gott die Bitte hinlegen: Vergiss mich doch nicht. Denn das ist ja genau der Gnadenanspruch, der uns von oben in unser Herz gelegt wurde. Und wohl dem, der gewillt ist, ihn zu nutzen und ihn nicht etwa in falscher Demut oder gar stolzen Herzens von sich weist, wie der andere Schächer am Kreuz. Denn die Gnade Gottes, die unterstützt immer in tröstender, ja in ganz herzlicher Weise unsere Gesinnungsänderung, unsere Bereitschaft zur Heimkehr. Wir dürfen uns dabei aber nicht beirren lassen, auch nicht von unserem eigenen Herzen, das freilich Bedenken anmelden wird. Hat es sich doch über all die Jahre in der Fremde in nichts anderem geübt als in der Zielverfehlung. Unser arges, ungläubiges Herz wird sich unverrichteter Dinge bald wieder wegstehlen wollen vom Thron Gottes, weil es weder mit Gottes Gnade und Vatergüte noch mit Gottes Weg rechnet, weil es das alles gar nicht in Anspruch nehmen will. Denn das Wesen eines Toren verwehrt ihm den Weg in die Stadt, so steht es im Prediger 10,15. Auch wenn alle Wegweiser und die ausgebreiteten Arme Gottes deutlich erkennbar sind, er findet ihn nicht. Das ist ja das Problem des Narren und des Toren. Die Bezeichnung Narr ist der von Gott verwendete Ausdruck für einen Menschen, der von ihm nichts wissen will. Und als Tor wird einer bezeichnet, dem der Ursprung und die Folge der Narrheit als innewohnender Zustand anhaftet. Er weiß nichts von Gott. Definitiv nicht. Nützen wir deshalb immer sofort jede Gelegenheit, in der uns bewusst wird, dass Gott Ausschau hält nach uns und uns die Arme entgegenstreckt in Christus. Kommen wir gleich. Sonst versäumen wir durch eigene Schuld Gottes Gnadenstunde für uns. Er selber, der himmlische Vater, will uns ja nicht versäumen. Und das gilt nicht nur für den Unbekehrten, das gilt nicht nur den Namenschristen, das gilt jedem von uns, was und wer wir immer sind und wie wir uns immer auch fühlen. Uns ist immer Grund genug gegeben, uns zu bergen in die ewigen Arme. Jedes andere Tun hält ja nur des Menschen Narrentum und Torheit aufrecht. Wagen wir es, weil wir doch wissen, dass Gott wartet und dass er uns jederzeit sofort entgegenkommt, wenn wir anklopfen an seiner Tür. Sein Wort ermuntert uns ja dazu. Sind die wahren Söhne nicht immer bereit, heimzukommen? Schau doch, wir, die der Vater mit Fug und Recht vom Hof jagen lassen könnte, wir hätten ja nichts anderes verdient. Und der gesamte Himmel könnte dagegen nichts einwenden. Und die Hunde hier unten in der Fremde, die würden kläffend einstimmen dazu. Wer lange genug ausheimisch gelebt hat als Gotteskind, der kennt das alles zur Genüge. Die Hunde werden auch bellen, wenn wir aufbrechen zum Vater. Der Löwe wird brüllen, wird uns verschlingen wollen. Die gräulichen Wölfe werden geifern um ihr Schaf. Und der Verkläger, der wird uns permanent anklagen. Der Feind wird unsere Seele verfolgen. Er wird versuchen, unser Leben zu Boden zu treten und uns zwingen, im Dunkeln zu sitzen, wie die längst Verstorbenen. Ja, mein Geist wird auf dem Weg oft verzagt sein in mir. Mein Herz wird wie erstarrt sein in meinem Inneren. So wie es Psalm 143 beschreibt. Ein kluges orientalisches Sprichwort sagt zu alledem, der Hund bellt, die Karawane zieht weiter. Wohin? Heim. Ja, heim. Nur heim. Nach Hause. Das ist die Devise und der Vater ist das Ziel. Im ganz Kleinen, im ganz Alltäglichen und im Großen und Ganzen. Nur das eine Heim zum Vater. In jeder Stunde, bei jeder Gelegenheit. Hebe du dein Herz empor, heben wir die Augen auf zu dem, der im Himmel wohnt und uns erwartet. Richten wir unseren Sinn dorthin, wo unsere ewige Heimat ist, wo unsere Hilfe steht. Und das ist es ja, was Gott gefällt. Das ist die Kühnheit des Glaubens, dass sich unser einer wohl aller Gnade unwert achtet, dass er sich des ewigen Todes schuldig weiß und dennoch mitten aus dem Abgrund seiner Verzagtheit unter den Trümmern seines Narrenlebens seine Hand ausstreckt, hin zu Gott, hin zum Heiland. Ja, man kann sogar sagen, dass unser Eins dabei dem Vater ans Herz greift. Und was wäre ihm lieber bei seinen Kindern? Wir sind nicht die Ersten. Wir sind dabei nicht alleine. Schon Hiob rief aus, streckt man nicht seine Hand aus, wenn man unter Trümmern begraben ist? Oder ruft man nicht um Hilfe, wenn man untergeht? Dann verwenden wir noch ein Wort Davids dazu aus dem vorhin zitierten Psalm 143. Da sagt er, ich strecke meine Hände aus nach dir, meine Seele verlangt nach dir wie ein lechzendes Erdreich. Und wann uns dann endlich alle Entschuldigungen ausgegangen sind, wenn wir am Abgrund des ewigen Verderbens stehen, in der tiefsten Not, dann richten wir, als die in der Fremde verarmten Kinder Gottes, von seinem Geist ermutigt, den Blick heimwärts, zum Vater hin, Und unser Herz ergreift die höchste Höhe mit dem einen Wort: Rette mich, mach mich nur selig. Tagelöhner, wenn ich sein darf, Vater, die Tür hüten in deinem Haus, aber rette mich. Es ist ja schon frech und anmaßend für uns Sünder, diese Worte in den Mund zu nehmen, sie zu verwenden und uns gegenseitig in unserem Elend anzuspornen dazu. Wir werden aber ermutigt durch den Willen des Vaters und durch das Wort des Sohnes, das er vom Vater her uns gebracht hat, indem er sagt: Ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. So Jesus in Johannes 12, 50. In Jesu Gleichnis hier erklingt da draußen in der Ferne deshalb auch das Wort des verlorenen Sohnes: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und das Wesentliche dabei ist aber, und der Herr macht das auch definitiv klar, das Wesentlichste ist, er führt es auch aus, der Sohn. Er kommt wirklich. Denn viele bleiben dabei ja bald wieder stecken, kommen vom Weg ab, wie ja bekanntlich der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert ist. Erkennen wir nicht etliche, die dieses Wort auch einmal gesagt haben, heim zum Vater? Aber wie wenige von ihnen haben es dann auch wirklich ausgeführt? Unter allen, die verloren gehen, gibt es keinen, der sich wohl nicht auch einmal gesagt hat: Es muss anders werden mit mir, so geht es nicht mehr weiter. Und nicht wenige haben einmal gesagt: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Bekehrung nennen das schon manche, das ist aber noch keine. Schon den Propheten Haggai und Amos hat Gott mehrfach das Wort in den Mund gelegt: Ihr seid umgekehrt, aber nicht bis zu mir. Jesus stellt solchen temporären Entschlüssen konsequent das Urteil aus. In Johannes 5, 39 steht es: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ja, auf das Ausführen kommt es an, nicht auf den bloßen Vorsatz. Auf das Dranbleiben, trotz aller Widrigkeiten, trotz der Hunde, trotz der Wölfe und Löwen. Kommt aber dann nicht bei manchen nahezu automatisch ein Freund bzw. eine Freundin ins Leben? Bei vielen steigern sich plötzlich die Familiensorgen, die Krankheiten, mitunter kommt sogar ein finanzieller Segen und eine neue, damit verbundene Beschäftigungstherapie oder das Gegenteil davon, Verlust und neue Sorgen. Meist entsteht dann eines der bekannten Ackerfelder des Herzens, auf denen die Umkehr zum Vater dann stecken bleibt. Ja, der Teufel weiß schon, wie er jeden aufhalten kann von uns. Ja, nicht zu stoppen sind nur die ganz Verzweifelten, die dem Tod geweihten, wie jener eine Schächer in seiner Hinrichtungsstunde am Abgrund der Hölle. Bei dem kam auch keine Freundin mehr ins Leben, kein Geld, wohl aber bald ein körperliches Problem, das ihn aber nur noch schneller an sein gutes Ziel befördert hat. Sind nicht 5 von 10 Jungfrauen auf halbem Weg stehen geblieben? Sitzen solche nicht immer wieder unter uns? Ja, gehöre ich vielleicht selber dazu? Wir halten uns ja bis heute zu der Schar derer, die den Bräutigam erwarten, nicht wahr? Und äußerlich bemerkt man keinen Unterschied an uns allen. So standen ja immer alle Brautjungfern da, Blumen im Haar, die Lampen in den Händen. Was aber gefehlt hat bei der Hälfte von ihnen, war die Hauptsache. Und was ist schließlich auf sie zugekommen? Das Wort des Bräutigams: Ich kenne euch nicht. Erinnert ihr euch an den Anfang unseres Gleichnisses, als der jüngere Sohn seine irdischen Güter ausgezahlt bekommen hatte, wie es da hieß: Nicht lange danach zog er aus? Und das lesen wir jetzt aber hier nicht mehr. Hier steht nicht mehr: Nicht lange danach. Des Teufels liebstes Möbelstück, die lange Bank, die war ihm längst zum Abscheu geworden. Er wollte und konnte sich nicht mehr aufhalten lassen. Er tat nicht wie viele andere, die ihren Aufbruch aufgeschoben und wieder aufgeschoben. Es gibt ein zu spät für uns. Und dieses zu spät trägt automatisch in sich die Eigenschaft, dass wir es übersehen werden. Steht es denn in unserer Macht, Wann wir umkehren können? Absolut nicht. Bekehrt werden wir von Gott. Ja sagen und mit seiner tätigen Hilfe umkehren, können wir aber eben nur zu seinem von dem ihm gewählten Zeitpunkt. Und dreimal warnt der Heilige Geist im Brief an die Wanderer in ganz kurzen Abschnitten: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Dreimal steht so im Hebräerbrief, im Kapitel 3, 7 und 15 und kurz darauf im Kapitel 4, 7 noch einmal. Oder Jesus und der Oberzöllner Zachäus. Wie war das? Ja, hören wir mal genau hin auf die Zeitbegriffe. Da steht in Lukas 19, 5. Als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Ist es nicht ein wunderbarer Moment, in dem dieses Freudenwort aus Jesu Mund erklingt, dieses Wort voll tiefer Erlösung, eilends, heute, Zachäus, heute, komm, nicht morgen sollst du dich aufmachen. Du hast ja Zeit und Leben nicht selber in der Hand. Ja, in Satan hast du ja deinen alten Herrn über dir und mit ihm einen grausamen Herrscher, mit seinem harten, schweren Dienst für dich. Kündigen kannst du bei ihm nicht, auch nicht verhandeln. Du musst ihm davonlaufen, heute, jetzt. Aber viele, leider die meisten, bleiben in Satans Dienst, wie König Joram, von dem es heißt: Aber er hielt fest an den Sünden. Er hielt fest an der Zielverfehlung. Darauf geht es ja im Endeffekt hinaus. Gottes Ferne, Gott verfehlt, den Vater verfehlt, hängen geblieben in der Zielverfehlung. Das ist das Wort, mit dem Sünde am passendsten übersetzt wird. Und manch einer fragt sich dann noch: Ja, was werden denn die Leute denken? Mein Mann, meine Frau, meine Verwandten und Bekannten, mein Chef, wenn ich mich jetzt aufmache zum Vater? Ja, mein Lieber, dann ist da der Tod im Topf bei dir. Fliehe, laufe, eile, mach dich jetzt auf. Fliehe, heim, zu dem, der Ausschau hält nach dir. Steige eilends herunter von dem Baum deiner Argumente und lass dich nicht erschrecken. Werde doch ein Narr, im besten Sinn, ein Narr vor den Leuten um Christi willen, um des Vaters willen, der dich heute noch erwartet. Komm jetzt. Ich möchte dazu eine der Stellen aus der Pilgerreise von John Bunyan zitieren, die sich mir unvergesslich eingeprägt hat. Es ist die Stelle, wo der Evangelist dem Mann mit dem Namen Christ den Weg zur engen Pforte weist, mit folgenden Worten: Behalte nun jenes Licht im Auge und gehe geradewegs darauf zu, so wirst du bald die Pforte finden. Wenn du dort anklopfst, wird man dir sagen, was du weiter tun sollst. Ich sah nun, dass der Mann zu laufen anfing. Als er aber nahe an seinem Haus vorbeikam und seine Frau und Kinder ihn sahen, riefen sie ihm nach, er solle wieder umkehren. Allein er hielt sich die Ohren zu und lief weiter, indem er ausrief: Leben, Leben, ewiges Leben. Er sah auch nicht mehr hinter sich, sondern eilte geradeaus durch die Ebene hin. Soweit die Pilgerreise, und in der Fußnote merkt dazu der Autor die Worte an aus 1. Mose 19, 17. Dort steht: Rette deine Seele und schau nicht zurück, steh auch nicht still in dieser ganzen Gegend. Das ist ein treffender Kommentar zur Situation des verlorenen Sohnes, nicht wahr? Und ein treffender Kommentar zu unserer Lebenssituation in der Fremde hier, wo unser Bürgertum nicht ist. Zurück zum Text. Der Sohn in Jesu Gleichnis ist unterwegs heim. Er eilt zum Vater. Und mit ihm wenden wir den Blick von uns weg. Denn jetzt kommt das Wichtigste, das Schönste tun. Die größte Herzensgüte in Sicht. Es folgt ein unvergleichliches Wort. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist Jesu Beschreibung des Herzens des himmlischen Vaters. Wie muss es dem Herrn Jesus bei diesen Worten, bei diesem Teil des Gleichnisses selber ums Herz gewesen sein, als er damit hervorstrich, er der Sohn, dass das Auge des Vaters den Sohn verfolgt, wenn er auszieht aus dem Vaterhaus, bis er in der Ferne verschwunden ist. Dorthin war des Vaters Auge gerichtet, Tag für Tag, ab diesem Moment. Unser wundervoller Herr, Wir alle kennen die Stelle zwischen den Kapiteln Johannes 7 und 8, wo es heißt, und so ging jeder in sein Haus, Jesus aber ging an den Ölberg. Ja, ich kann und möchte mir keinen Kommentar erlauben zu dieser so einprägsamen Stelle, die mehr als vieles andere aussagt, die so viel Tiefe und Verbundenheit ausdrückt. Paul Homburg schrieb einst von einer Mutter auf den Halligen, den Inseln in der Nordsee, der ihr Sohn auf See ertrunken war. Die Mutter wollte das nicht glauben und stellte jede Nacht ein Licht unter ihr Fenster, damit der Sohn den Weg nicht verfehle, wenn er heimkommt. Eines Morgens hat man sie gefunden, die Mutter, tot, neben der herabgebrannten Kerze am Fenster sitzend. Und damit zum Vater im Gleichnis. Steigt so einer nicht Tag für Tag aufs Dach hinauf und hält Ausschau und fragt sich, kommt er noch? Werde ich es noch erleben? Werde ich ihn noch in die Arme schließen können? Ob er an zu Hause denkt, an mich? Und die Nachbarn und die Knechte, die werden nicht ungerührt zugesehen haben, wie der Vater immer wieder in dieselbe Richtung geblickt hat, Tag für Tag. So etwas hat kein Ende, es sei denn durch den eigenen Tod. Aber verlassen wir die menschliche Sicht. Jesus redet ja von unserem himmlischen Vater und von uns zu unseren Herzen. Haben wir damit nicht die Situation von Jesaja 65, 2 vor uns? Dort heißt es, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht auf einem Weg, der nicht gut ist. Ist unsere Situation nicht diese, dass Gott uns seinen Sohn nachgesandt hat in unsere sündenvergiftete Welt, auf unseren verderblichen Weg, damit er unser Vater sein kann, unser himmlischer Vater, durch die Erlösungstat seines geliebten Sohnes an uns? Gott sandte seinen Sohn uns Verlorenen nach, uns, ob wir nicht etwa hören mögen auf ihn. Wir wollen an dieser Stelle nicht so viel sagen darüber, dass die Menschen damals doch nicht glaubten an ihn, obwohl der Sohn viele Zeichen und Wunder getan hat. Trotzdem, es war Gottes Wille gewesen. Was soll ich tun, hatte der Herr des Weinbergs gesagt. Ich will meinen Sohn senden, den Geliebten, und er sandte ihn. Aber wollten sie den Sohn? Nein, sie wollten ihn töten. Und wir müssen ihnen dankbar sein dafür, denn sein Tod hat uns gerettet. Aber das Vaterherz, was hat es bei alledem empfunden? Jesus musste ihn bitten, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Was empfindet der Vater heute, wenn Menschen seinen geliebten Sohn verwerfen und seinen stellvertretenden Tod missachten und nicht heimkommen wollen zum Vater über den Sohn? Ja, das Herz des Vaters ist unwandelbar. Der Vater ist für uns, wegen dem Sohn. Das Vaterherz war ja längst ein Vaterherz, bevor noch das Wort gefallen ist, lasst uns Menschen machen. Gott war vorher schon Vater, von jeher. Und so steht hier, da sah ihn sein Vater. Gott sieht, wenn einer sich aufmacht. Er bemerkt unsere kleinsten ersten Herzensregungen in diese Richtung, denn sie kommen ja von ihm. Wenn es uns ernst wird mit der Umkehr zu Gott, dann, so schrieb einmal Oswald Chambers, dann sitzt Gott sozusagen im nächsten Moment neben mir und buchstabiert mit mir das Heil, das Evangelium vom Sohn. Dann hilft er sofort und kommt mir sündigen Menschen entgegen. Und so hat es der Herr Jesus auch getan an Nathanael, der sich versteckt hatte im Dickicht des Jordantals, den Jesus aber natürlich sofort entdeckt hat unter dem Feigenbaum und dessen heimlichen Sehnen er sofort mit Wort und Tat entgegengegangen ist. Ist wunderbar, nicht wahr? Da fühlt sich einer völlig unbeobachtet, zieht sich zurück und wird von Gott genau dort gesucht, gesehen und zum Heil gebracht. Na, ist es dir anders ergangen? War's jemals anders? Hat dich der liebende Gott nicht aufgesucht? Den Zachäus haben wir vorhin schon erwähnt. Könnte man nicht glatt sagen, dass ihn Jesus vom Baum gepflückt hat wie eine reife Frucht? Warum? Weil Gott das Begehren unseres Herzens sieht. Es sah ihn sein Vater, den verlorenen Sohn. Und wir sehen, dass da so viel mehr drinnen steckt als nur 5 Worte. So viel mehr. An dieser Stelle sei uns ein Blick gewährt auf den, der sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. So Johannes 14, auszugsweise. Und von Jesus steht auch geschrieben, es jammerte ihn des Volkes. Und dazu ein Blick nach Bethanien. Ehe Jesus noch den verstorbenen Lazarus aus dem Grab ruft, gehen Jesus selber die Augen über. Er weint. Was für ein Herz. Derselbe Pulsschlag, den wir im gesamten Leben Jesu beobachten dürfen, schlägt auch im Herzen des Vaters. Er sieht uns von Ferne und es jammert ihn, was er sieht. Gipfelt das nicht in dem Satz, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat? Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Unser Textwort hat aber noch einen zweiten Teil und der lautet, und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Es ist zwar nur ein Gleichnis, das wir hier vor uns haben. Ungeachtet dessen ist aber Jesu Ausdrucksweise nicht nur äußerst bemerkenswert, sondern auch ermutigend und so freundlich und so heilsam. Der Vater lief, nicht er ging oder wartete freundlich. Wir haben zu bedenken, dass Jesus genau gewählte Worte hier sagt, wie immer, denn sein Wort ist ein ewiges, ein wahres Wort. Jedes Wort aus seinem Mund bleibt in Ewigkeit bestehen. Und hier stellt er den himmlischen Vater und damit wesensgleich sich selber in einer überaus herzlich bewegten Richtung hin. Der Vater lief, er lief dem Sohn entgegen. Und nicht seinem lieben Sohn, sondern dem Sohn, der sich vom Vater absichtlich entfernt hatte, das Ganze gut vergeudet. Dem lief der Vater entgegen, dem fiel er um den Hals und küsste ihn. Ist das nicht Verwandtschaft im allerbesten Sinn, wo die Liebe die Menge der Sünden zudeckt, weil sie selber bezahlt hat dafür? So lauter und so liebevoll wie das Vaterherz war das Herz des verlorenen Sohnes ja nicht bewegt worden zur Rückkehr. Bei ihm waren schon handfeste, pragmatische Überlegungen gewesen, auch wenn das Gewissen dabei eine bestimmte Rolle gespielt hatte. Und dementsprechend war auch die zu Recht geübte Zurückhaltung des Sohnes bei der Begegnung mit dieser väterlichen Liebe eine sehr wohl angebrachte Scheu. Finden wir das nicht auch an uns selber? Wir sind vorsichtiger geworden, zurückhaltender. Das bringt die uns bekannte Sünde in uns mit sich. Misstrauisch wäre ein wohl zu starker Ausdruck, aber wir hegen berechtigte Bedenken unsertwegen bei einer Gottesbegegnung. Wir wissen, dass wir die Liebe und Gnade Gottes nicht verdient haben. Wir trauen seiner freundlichen Zuneigung deshalb unsertwegen nicht in dem Maße, in dem der heilige, himmlische und sündlose Vater uns elenden Menschen begegnen kann und so auch tut. Uns ist mit den Jahren ja immer mehr bewusst, was in uns steckt, im Fleisch. Und wir bemerken mehr und mehr, dass das Heimkehren nicht eine einmalige Sache ist. Der Vater lief. Als ich diese überwältigenden Worte Jesu übernehmen durfte in diese Predigt, habe ich mich vor Ort hingekniet vor dem himmlischen Vater und ihm unter Tränen still gedankt. Ganz klein wird man da. Denn diese innige Umarmung zusammen mit dem Kuss des Vaters spricht eine noch weit liebevollere Sprache als das Wort im Jakobusbrief, das sagt, Gott wirft nicht vor. Aber auch das gehört hierher. Von keinem Vorwurf hören wir über die lange Trennung, über das undankbare Verhalten. Nein, kein Wort, nur Liebe und väterliche Umarmung. Haben wir das nicht genauso erfahren, als unser klopfendes Sünderherz, ja unser Herz, in dem immer noch die Sünde herrschte, sich lehnen durfte an das klopfende Heilandsherz? Und da steht ja noch ein weiteres, er küsste ihn, ja nicht aber herablassend, nicht aus Erbarmen, er küsste ihn. deckt solch ein Kuss nicht ganz viel Jammer und Elend zu? Vor Jahren habe ich einmal eine wahre Geschichte gelesen, in der ein alter, erfahrener Seelsorger in ein Zimmer getreten ist, wo im Halbdunkel seit Wochen eine Frau lag in ihrem Jammer, der niemand bisher aus ihrem Herzenskummer hatte heraushelfen können. Ich schicke voraus, was jetzt folgt, ist mehr als ungewöhnlich und muss von Gott kommen, sonst ist das nicht schicklich und ist unzulässig. Der alte Mann trat an das Lager der verzweifelten Frau und nach einer Weile Schweigen küsste er sie sanft auf die Stirn, dann verließ er leise den Raum. Ab diesem Moment begann die Frau zu genesen. Das muss von Gott zugegeben werden, vom Vater. So auch in unserem Gleichnis, das aus Jesu Herz und Mund für uns aufbewahrt wurde. Wäre der verlorene Sohn in Ehren nach Hause gekommen, dann hätte er sicher auch einen guten Empfang gehabt. Aber liebevoller als diese Umarmung wäre der Empfang sicher nicht gewesen. Wer je von uns als verlorenes, in Sünden verzweifeltes Kind heimgekommen ist und Jesu liebevolle Aufnahme genossen hat, wer erfahren hat, wie Gott rechtet in Christus, indem er sagt, wenn deine Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee, wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Ja, der weiß, er hat sich über mich erbarmt. Er hat alle meine Sünden bezwungen und in die Tiefe des Meeres geworfen. Er gedenkt ihrer nicht einmal mehr. Also flüchte dich doch mit deinem Leid unter die ewigen Arme Jesu. Lass deinen Platz dort nicht frei. Dort gehörst du hin, dort ist unsere Wohnstatt. Wie Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ist unsere Wohnung nicht in Christus, vor Gott? Ist nicht dort unser Platz? Spricht dieses Wort nicht definitiv davon? Der Platzierer platziert uns ja nicht zum Zorn, sondern um das Heil zu gewinnen durch Christus. So steht es in 1. Thessalonicher 5,9. Die Aufnahme für einen wahren Heimkehrer ist deshalb so freundlich und so liebevoll. Weiter im Text. Aus dem Sohn, jetzt von der Liebe des Vaters überwältigt, sprudelt nun förmlich heraus, was er sich vorgenommen hatte zu sagen. Da steht, der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, den Sohn zu heißen. Und an dieser Stelle fällt ihm nun der Vater ins Wort. Die restliche Bitte, nämlich als Tagelöhner verdingt zu werden, schneidet er dem Sohn ab. Das Wort Gottes bringt dazu einmal mehr eines seiner heilsamen Aber. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Bemerkenswert ist, dass der Sohn mit der herzlichen Umarmung und dem Kuss des Vaters jetzt nicht sein Vorhaben aufweicht, dass er nicht die Luft, die er nun kriegt, dazu verwendet, sein Schuldbekenntnis und seine Unterwerfung etwas zu relativieren, sich billig Marscherleichterung damit zu verschaffen. Das tun ja viele, wenn sie merken, dass ihnen die Vergebung der Sünden zugesichert ist und auch das Heil, dann lassen sie doch etliches unter den Tisch fallen, was sie kurz vorher noch innerlich so sehr geschmerzt hatte. Manche vorher ganz reuigen Sünder sind ja mit den ersten Strahlen der Gnade Gottes schnell oberflächlich geworden. Die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes war für sie das Zeichen, so schlecht steht es doch gar nicht mit dir. Und eine teuflische Falle tut sich auf. Torrey predigte in einer für eine ganze Woche anberaumten Evangelisationsversammlung 6 Tage lang nur über die Hölle, sodass die Veranstalter schon am 4. Tag den Verdacht äußerten, die Leute würden bald alle fernbleiben. Es war so nicht. Trotz heftigen Zureden der Ältesten predigte Torrey erst am allerletzten Tag das Evangelium von der Sündenvergebung und von der ewigen Seligkeit in Christus. Und Gott gab ihm recht und bekehrte an diesem Tag eine Menge Leute. Aber so vorzugehen ist heute kaum noch vorstellbar. Leider. Heute dominiert die billige Gnade in den Versammlungen. In die Tiefe geht kaum noch etwas. Vom Gericht und vom Zorn Gottes hört man kaum noch. Und die Bekehrungen sind deshalb entsprechend menschlich, oberflächlich, nahezu wertlos. Man fühlt sich durch die weiche Botschaft psychologisch erleichtert und weicht dem nötigen klaren Bekenntnis vorzeitig einfach aus. Beinahe bekehrt, aber nicht ganz. Und knapp daneben ist auf Dauer genauso Zielverfehlung und bedeutet genauso den Weg in die ewige Verdammnis. Nicht so, aber hier der verlorene Sohn. Er bleibt bei seinem tiefen Sündenbekenntnis und seiner Sündenerkenntnis und bei seiner erkannten Nichtswürdigkeit. Er hätte mit der liebevollen Umarmung ja nun auch versucht sein können, vom Weiteren zu schweigen, es gut sein zu lassen. Es war aber nicht gut. In ihm drinnen war nichts Gutes. Gut war hier nur einer, und das war ihm sonnenklar. Er musste ja von sich aus denken, der Vater umarmt mich und liebkost mich. Ja, weiß er denn nicht, was für einen schrecklichen Menschen, was für einen verabscheuungswürdigen Sünder er da in den Armen hält? Wenn ich jetzt nicht ernst mache, dann stürze ich später bodenlos ab. Meine Missetaten überwältigen mich ja. Meine Sünde wird mich bald wieder finden, sehr bald. Wie Psalm 38 sagt, denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich. Und ich denke, jeder ernsthaft Bekehrte hat diesen Satz schon im Herzen zu spüren bekommen. Und nicht nur einmal. Der Sohn hat ja recht, denn Gott erwählt nur, was nichts ist, was zunichte wurde und sich als solches erkannt hat. Daher dieses wunderbare Aber im väterlichen Tun. Der Vater erkennt ein wirklich bußfertiges Herz und schneidet hier im Gleichnis das Ansinnen, künftig als Tagelöhner statt als Sohn zu bleiben, wohlwissend ab. Er kürzt und unterbricht den Redefluss, das Schuldbekenntnis, die gerechte Unterwerfung des Heimkehrenden, weil er es für echt erachtet. Denn Gott sieht dauernd unser Herz an. Und davon leben alle Rechtschaffenen und daran scheitern alle Heuchler und alle Oberflächlichen. Der Sohn muss sich ja sagen, ich bin ja nicht einmal so zurückgekommen, wie ich weggegangen bin. Ich weiß nur eines und das weiß ich in Ewigkeit, ich bin es nicht wert. Jeder, der im Glaubensleben an Alter gewinnt, erkennt immer mehr seine Sündhaftigkeit. Und da schreit auch der Sohn nun unter Schluchzen in den Bausch des Vatergewandes hinein, während ihn des Vaters Arme umfangen halten, die wunderbaren, die ewigen Arme, die uns nicht nur aus dem Lied des Mose bekannt sind, wo steht, eine Zuflucht ist dir, der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige Arme. Wird es dem Sohn auch sehr schwer, der Liebe des Vaters mit einem vollen Bekenntnis einen noch größeren Schmerz zuzufügen? Es wurde ihm umgekehrt bei solcher Liebe aber auch leichter, alles zu sagen. Da kam ihm das väterliche Aber zuvor. Wir lesen gern vor dem Gedächtnismahl die Einsetzungsworte, wie Paulus sie vom Herrn empfangen hat. Und da kommt ein Satz vor, der nur von diesem Herrn stammen kann, weil er am Kreuz für dieses Wort die Kosten im Voraus beglichen hat. Das heißt, wenn wir uns selber richteten, dann würden wir nicht gerichtet werden. Haben wir das nicht auch hier vor uns? Legt uns der Herr das nicht ans Herz in diesem Gleichnis? Der Umkehrschluss lautet, wer sich nicht selber richtet, der wird gerichtet werden, kommt ins Gericht. Dort aber wird ihm nichts mehr zugedeckt. Da werden wir nicht umarmt und nicht geküsst. Da kommt kein Aber mehr von einem liebenden Vater. Denn dann ist es schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wie Hebräer 10 sagt. Und dort kommt alles ans Licht. Wer dort noch niederfallen und seine Sünde bekennen wollte, für den ist es dann zu spät. Längst ist er gewogen, längst vielleicht zu leicht befunden. Ja, meint jemand unter uns, er sei selber doch wert, hineinzukommen in das Haus des Vaters? Im Gericht sehen wir, wie alle, die dort verdammt werden, sich ja noch entschuldigen wollen, wie Jesus es vorausgesagt hat. Dabei geht es um lauter selbstgerechte Gläubige. Da sagt Jesus, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das war in Matthäus 7. Lukas 13 sagt dazu, dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Ja, wer sind die, die dort zu Tisch sitzen werden? Die, die sich selbst verurteilen, die ihr Leben nicht mehr lieb haben können, denen es graut vor ihrem Leben und vor ihren Taten und ihrem Wesen, die das Kreuz, sprich den eigenen, weil selbst verdienten Tod, auf sich genommen haben in Christus. Heißt das nicht wachen im Sinne Gottes, wenn ich Acht habe auf diese meine Gesinnung, dass ich mein Leben nicht mehr liebe, sondern es verliere um Christi willen? Das ist das rechte Wachen. Das ist besser, als die Endzeit zu fürchten, was doch nichts ist als eine Beschäftigungstherapie von unten. Nein, in richtiger Weise wachend werden wir uns stets in den Armen des Vaters und seines geliebten Sohnes einfinden, der sagt, glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Darum seien wir wachsam über unsere Einstellung. Richten wir uns selber, ganz gern und gleich. Trachten wir nicht nach hohen Dingen, sondern halten wir uns herunter zu den Geringen, als Gottes willige Tagelöhner, und sondern wir uns ab von allem hochmütigen Wesen. Dann sichert uns der gütige Vater Gott, der die Liebe ist, zu, und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Amen. Amen.